Deutschlandfunk Kultur.
Die alte Musik steht heute im Zusammenhang mit dem Konzert, das Sie vor wenigen Minuten vom Köthener Herbst erleben konnten. Es fand in der dortigen St. Agnus-Kirche statt. Aber welche Wirkungsstätten gab es für Johann Sebastian Bach eigentlich in Köthen und welche Aufgaben hatte der Hofkapellmeister dort zu erfüllen? Dazu nun eine Sendung des Bachforschers Andreas Glöckner. Bachs avantgardistische Werke an seinen Köthener Wirkungsstätten.
Bachs Wechsel vom Weimarer zum Köthener Hof war mit einer weitgehenden Abkehr von seinen bisherigen Verpflichtungen als Organist und Konzertmeister verbunden. Komponierte er bislang vor allem Orgelwerke und Kirchenkantaten, so hatte er fortan Orchestersuiten, Konzerte, Kammermusikwerke und weltliche Kantaten zu schaffen. Für die Aufführung von geistlichen Werken boten sich in Köthen nur wenige Möglichkeiten. Zumindest spielten sie am reformierten Hof eine eher untergeordnete Rolle. Hier war bereits 1596 der Calvinismus zur Landesreligion erklärt worden. Wie überall in den deutschen Landen galt der Rechtsgrundsatz
»Cuius regio, eius religio«.
Frei übersetzt, wem das Land gehört, der bestimmt auch über die Religion seiner Untertanen. So war es im Jahre 1655 auf dem Reichstag zu Augsburg nach zähen Verhandlungen ausgefochten worden. Die politische Umsetzung hingegen erwies sich als folgenschwer. Der junge Köthener Fürst Leopold gehörte, wie sein Vater, zur Mehrheit der Reformierten im anhaltinischen Herrscherhaus. Als Leopold im März 1716 die Volljährigkeit erlangt hatte, übernahm er die Regentschaft seines Fürstentums. Seine Mutter Gisela Agnes, die zuvor die Regierungsgeschäfte ausgeübt hatte, zählte zur unterprivilegierten Minderheit der Lutheraner. Sie trotzte somit dem Religionsdiktat der herrschenden Dynastie ihres Fürstentums. Ein dauerhafter Konflikt mit ihrem Sohn war schon von daher vorprogrammiert. Die Fürstenmutter galt als Patronin der nach ihr benannten lutherischen Kirche St. Agnus. Für deren Bau hatte sie sich mit allen Kräften eingesetzt. Das Gotteshaus wurde auch von Johann Sebastian Bach regelmäßig aufgesucht. Er besuchte die Gottesdienste in St. Agnus an Sonn- und Feiertagen. Als Mitglied der kleinen lutherischen Gemeinde nahm Bach auch am Abendmahl teil. Seinen Namen finden wir daher mehrfach in den Abendmahlsregistern. Der letzte Eintrag stammt vom 4. Advent 1722. Dort heißt es:
Herr Kapellmeister und dessen Eheliebste.
Eheliebste war Anna Magdalena Bach, die fürstliche Kammersängerin am anhaltinischen Hofe. Bach hatte sich mit ihr am 3. Dezember 1721 zu Hause und in aller Stille trauen lassen. Solche Eheschließungen waren bei einer Wiederverheiratung eine durchaus übliche Praxis. Öffentliches Aufsehen sollte vermieden werden. Bachs erste Gattin Maria Barbara hatte man am 7. Juli 1720 in seiner Abwesenheit beerdigt. Die Umstände ihres frühzeitigen Todes sind unbekannt, haben dennoch in jüngster Zeit zu fragwürdigen Spekulationen Anlass gegeben. Für die Kinder war der plötzliche Verlust ihrer Mutter ein überaus schwerer Schicksalsschlag. Noch später wusste Karl Philipp Emanuel darüber zu berichten.
Nachdem er mit dieser seiner ersten Ehegattin 13 Jahre eine vergnügte Ehe geführt hatte, widerfuhr ihm in Köthen im Jahre 1720 der empfindliche Schmerz, dieselbe bei seiner Rückkunft von einer Reise mit seinem Fürsten nach dem Karlsbade tot und begraben zu finden.
Nach der Rückkehr von einer Reise nach Karlsbad fand Bach also die verwaisten Kinder vor. Katharina Dorothea, Wilhelm Friedemann, Karl Philipp Emanuel und Johann Gottfried Bernhard. Allesamt unmündig. Obwohl der Tod in fast jeder Familie allgegenwärtig war, dürfte Bachs Gottvertrauen durch den plötzlichen Verlust seiner Frau auf eine harte Probe gestellt worden sein. Haarsträubende konfessionelle Zwistigkeiten in der anhaltinischen Residenz dürften ebenfalls seinen Glauben erschüttert haben. Bachs Dienstherr, der junge Fürst Leopold, war, wie schon erwähnt, ein Anhänger des Calvinismus. Bach selbst hingegen ein überzeugter Lutheraner. Inwieweit sich dies auf das persönliche Verhältnis der beiden auswirkte, wissen wir nicht. Die Konflikte zwischen den Anhängern beider Glaubensrichtungen überschatteten Bachs Alltag in Köthen. Möglicherweise gehörten sie, zumindest indirekt, zu den Gründen für seinen Weggang nach Leipzig. Bachs Amtsvorgänger, der Kapellmeister Augustin Reinhard Stricker, verließ 1717 bereits zu Beginn seines vierten Amtsjahres ohne ersichtlichen Grund die Hofkapelle. Der von seinen Zeitgenossen als unstet und unberechenbar beschriebene Fürst entließ ihn, vielleicht in einem Akt von absolutistischer Willkür, als er mit Johann Sebastian Bach offenbar Verhandlungen zur Übernahme des Kapellmeisteramtes geführt hatte. Am reformierten Hof zu Köthen existierte für die Oper kein wirkliches Podium. Und vielleicht gab Stricker seine Stelle auch deshalb auf, weil er sich als Opernkomponist da selbst kaum verwirklichen konnte. Am 5. August wurde Bach für das neue Amt offiziell verpflichtet. Aus diesem Anlass erhielt er zwei Tage später ein Geldgeschenk von 50 Talern. Sein Dienstbeginn in Köthen verzögerte sich, da ihm der Weimarer Herzog die Dimission verweigerte. Als Bach sie erzwingen wollte, ließ ihn der Herzog kurzerhand inhaftieren. Erst nach einer vierwöchigen Beugehaft wurde Bach am 2. Dezember in Ungnaden entlassen. Vielleicht schon am 3. oder 4. Dezember übersiedelte er mit seiner Familie nach Köthen. Möglicherweise war seine Freigabe durch diplomatische Verhandlungen auf höchster Ebene erwirkt worden. Das Geburtsfest von Fürst Leopold am 10. Dezember stand vor der Tür und man brauchte den neuen Kapellmeister zur musikalischen Umrahmung der Feierlichkeiten. Spätestens zum Geburtstag seines neuen Dienstherrn weilte Bach in der kleinen, rund 2000 Einwohner zählenden Residenzstadt. Mit einem Jahreseinkommen von 450 Talern rangierte Bach unter den Hofbediensteten an vierter Stelle. Seine zweite Gattin Anna Magdalena bezog als fürstliche Kammersängerin immerhin ein Jahresgehalt von 300 Talern. Damit war sie gegenüber den anderen Mitgliedern der Hofkapelle unverhältnismäßig privilegiert. Für dieses Salär hätte man gut weitere 2 bis 3 hochqualifizierte Musiker einstellen können. Für Bach und seine Gattin waren die Verhältnisse am Hof, zumindest finanziell gesehen, geradezu paradiesisch. Wohl etwas verklärt urteilte er in späteren Jahren über seine Köthener Zeit.
Daselbst hatte einen gnädigen und Musik sowohl liebenden als kennenden Fürsten, bei welchem auch vermeinete, meine Lebenszeit zu beschließen. Es musste sich aber fügen, dass erwähnter Serenissimus sich mit einer bärenburgischen Prinzessin vermählete, da es denn das Ansehen gewinnen wollte, als ob die musikalische Inklination bei besagtem Fürsten in etwas Laulicht werden wollte, zumal da die neue Fürstin schiene eine Amusa zu sein.
Vielleicht waren Bachs Lebens- und Schaffensbedingungen, zumindest in den ersten Köthener Jahren, tatsächlich so ungetrübt. Mag sein, dass er zunächst glaubte, dort auf Lebenszeit sesshaft zu werden. Dann aber ehelichte Fürst Leopold Friederika Henrietta von Anhalt-Bernburg, eine Amusa nach Bachs Urteil. Mag sein, dass die neue Fürstin für die intrikate Musik ihres Hofkapellmeisters tatsächlich wenig Interesse zeigte. Sie könnte die Neigungen ihres Gatten dahin gelenkt haben, dass musikalische Unterhaltung, Amüsement und Divertissement am Hofe fortan weitaus mehr gefragt waren als die höchst anspruchsvolle Musik des Kapellmeisters Bach. Ungeachtet dessen stand das Leistungsvermögen der Hofkapelle durch akribische und kontinuierliche Probenarbeit auf hohem Niveau. Dies bezeugen namentlich die brandenburgischen Konzerte. Vor allem das fünfte mit seiner beinahe überschäumenden 64-taktigen Solokadenz im Eröffnungssatz verlangt von den Musikern exorbitantes technisches Können. Es zählt außerdem zu den genialsten Schöpfungen jener Zeit. Schon damals galt für Bach der Schaffensgrundsatz:
Es muss alles möglich zu machen sein.
Das im Frühjahr 1721 geschaffene Konzert muss wegen seiner extravaganten Form auf die Zeitgenossen geradezu verblüffend gewirkt haben. Denn zuvor fungierte der sogenannte Kielflügel fast nur als Basso Continuo-Fundament im Orchesterapparat. Eine zunächst eher unspektakulär erscheinende Begebenheit mag jene Entwicklung ausgelöst oder zumindest befördert haben. Im März 1719 reiste Bach nach Berlin zum Ankauf eines neuen großen Cembalos, das zuvor bei dem Instrumentenbauer Michael Mietke in Auftrag gegeben worden war. Nach seiner Rückkehr führte er das neu erworbene Instrument solistisch in seine Konzertmusik ein. Neben dem 5. Brandenburgischen Konzert entstanden weitere Kompositionen für konzertierendes Cembalo. Eine Kantate und zahlreiche Kammermusikwerke, nach 1730 auch mehrere Cembalo-Konzerte. Der Auslöser für diese Fortentwicklung war demnach weit mehr als ein nur aktenkundig gewordener Vorgang am Köthener Hof. Während seines Berliner Aufenthalts begegnete Bach wohl auch dem Markgrafen Christian Ludwig von Brandenburg. Dieser residierte im Königlichen Schloss zu Berlin und unterhielt dort eine eigene Hofkapelle. Der kunstsinnige Regent beauftragte Bach, einige Stücke seiner Komposition zu übersenden. Seltsamerweise erst 2 Jahre später besann sich dieser auf den Kompositionsauftrag, vielleicht weil er nach dem plötzlichen Tod seiner Gattin ernsthaft an einen Weggang vom Köthener Hof gedacht hatte. Im März 1721 übersandte er dem Monarchen eine Schönschriftpartitur mit jenen 6 Konzerten nach Berlin. Das Widmungsschreiben könnte dahingehend gedeutet werden, dass sich Bach, zumindest indirekt, um ein Amt im Dienste des Brandenburger Markgrafen empfehlen wollte. Seinem Auftraggeber konnte er eindrucksvoll demonstrieren, dass er die Form des italienischen Concertos nach allen Regeln der Kunst virtuos beherrschte und mit höchst ausgefallenen Instrumentalbesetzungen und ebenso einzigartigen Klangkombinationen zu experimentieren verstand. Tatsächlich erscheinen die Besetzungen der Konzerte 2, 5 und 6 in der Konzertliteratur des 18. Jahrhunderts als nahezu singulär. Aufführungen von weltlichen Kantaten erfolgten in der Residenz normalerweise nur zu besonderen Anlässen, wie dem Neujahrsfest oder dem Geburtstag des Fürsten am 10. Dezember. Bach hatte demzufolge entsprechende Kompositionen zu liefern. Die meisten Kantaten aus Bachs Köthener Zeit sind allerdings verschollen. Noch größere Verluste sind im Bereich der Instrumentalmusik anzunehmen. Dies lässt sich vermutlich auf folgende Umstände zurückführen. In Anwendung einer an verschiedenen absolutistischen Höfen praktizierten Verfahrensweise hatten Musiker, die freiwillig oder unfreiwillig ihren Dienst aufgaben, zumindest einen Teil ihrer Kompositionen zurückzulassen. Als Bachs Nachfolger am Weimarer Hof im April 1735 seinen Dienst quittieren sollte, wurde vom regierenden Herzog angeordnet, er müsse
alle italienischen und anderen Musikalien, so er Zeit seiner hiesigen Dienste komponieret, zurücklassen.
Der Verlust der meisten Originalquellen zu Bachs Köthener Instrumentalwerken wäre mit dem Verbleib am Hofe und der dort erfolgten späteren Eliminierung am ehesten erklärbar. Davon könnten schätzungsweise bis zu 200 Werke betroffen sein. Über deren Schicksal ist absolut nichts bekannt. Überliefert sind vor allem solche Werke, die nicht primär zum Repertoire der Hofkapelle gehörten. Etwa der erste Teil des wohltemperierten Klaviers oder das Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach, die Inventionen und weitere Werke. Auch die Sonaten für Violine und obligates Cembalo gehörten wohl zur Privatbibliothek Bachs. Unter seinen zyklischen Werken hatten sie bereits zu Lebzeiten eine herausgehobene Stellung im Œuvre, vor allem aus der Sicht seiner Schüler und Söhne. Karl Philipp Emanuel zum Beispiel übersandte dem nachmaligen Bach-Biografen Johann Nikolaus Forkel im Jahre 1774 eine Abschrift der Sonaten mit folgendem Kommentar.
Die 6 Klaviertrio, die unter ihren Nummern zusammengehören, sind von den besten Arbeiten des seligen lieben Vaters. Sie klingen noch jetzt sehr gut und machen mir viel Vergnügen, ungeachtet sie über 50 Jahre alt sind. Es sind einige Adagii darin, die man heutzutage nicht sangbarer setzen kann.
Obwohl es nicht zu seinen dienstlichen Verpflichtungen gehörte, brachte Bach in seiner Köthener Zeit gelegentlich auch Kirchenkantaten zur Aufführung. Zu welchem Anlass und in welchem Rahmen dies geschah, ist noch weitgehend unbekannt. Nur in einem Fall gibt es eine nahezu sensationelle Neuerkenntnis. Sie lenkt unseren Blick jedoch nicht nach Köthen, sondern nach Leipzig. Von der Pfingstkantate »Erschallet ihr Lieder, erklinget ihr Saiten« wurde erst vor wenigen Jahren ein Textdruck in St. Petersburg entdeckt. Dieser belegt eine Leipziger Aufführung des Werkes am Pfingstsonntag 1721. Die brennende Frage bleibt, ob Bach diese selbst geleitet hat, etwa in Vertretung des gesundheitlich schwer angeschlagenen Thomaskantors Johann Kuhnau. Wäre dies der Fall, dann hätte seine Bewerbung für das Leipziger Thomaskantorat eine viel längere Vorgeschichte, als uns bisher bekannt war. Die Leipziger Aufführung der Pfingstkantate wäre ein Indiz dafür, dass Bach seinen Weggang vom Köthener Hof schon längerfristig geplant hatte. Immerhin war die Situation für die Hofmusik zunehmend schwieriger geworden. Verringert hatte sich zum einen der Personalbestand der Hofkapelle. Verursacht wurde dieser Rückgang vor allem durch den Tod einiger Hofmusiker. Zum anderen hatte die Musikpflege am Hof bereits seit Sommer 1722 wohl nicht mehr denselben Stellenwert wie zu Beginn der Regentschaft Leopolds. So wurde der Musiketat für die Kapelle erstmals reduziert. Eine der Ursachen dafür waren die langanhaltenden Zwistigkeiten im anhaltinischen Herrscherhaus. Sie kulminierten im August 1722. Faktisch aber überschatteten sie die gesamte Regierungszeit Leopolds. Der Familienstreit führte zu juristischen Vergleichen, in deren Folge Leopolds Machtposition geschwächt und der Hof erhebliche Einnahmeverluste hinnehmen musste. Der Regent sah sich veranlasst, den Kammeretat neu zu disponieren. Dabei verringerte er auch die Ausgaben für die Hofmusik. Nach Bachs Weggang bemühte sich Leopold jedenfalls nicht um einen Nachfolger. Die Hofkapelle leitete von nun an der Konzertmeister. Leopolds nachlassendes Engagement für seine Hofmusik, bedingt wohl auch durch den Einfluss einer musikalisch desinteressierten Fürstin, dürften Ende 1722 Bach endgültig zum Weggang vom Köthener Hof bewogen haben. Ein anderer Anlass waren wohl auch die Schwierigkeiten in der Ausbildung seiner Söhne. Weitreichende Behinderungen des lutherischen Schulbetriebs von Seiten der Reformierten gehörten zum Alltag in der anhaltinischen Residenz. Namentlich die Landbevölkerung war davon hart betroffen. Drangsaliert wurden Eltern, die ihre Kinder auf lutherische Schulen geschickt hatten, wie aus einer zeitgenössischen Beschreibung der Verhältnisse hervorgeht.
Werden die Eltern mit Leibesstrafe belegt und in den Turm geschmissen, so dies auf etlichen Dörfern geschehen.
Die misslichen Schulverhältnisse, der Mangel an Schulräumen und lutherischen Lehrern berührten somit auch eine Lebensgrundlage der Bachschen Familie. Dazu kam ein lutherischer Oberprediger, der mit seinem fragwürdigen Lebenswandel sich für die Gemeinde St. Agnus eher als Ärgernis denn als Segen erwies. Aus mehreren Gründen musste Bach sein Fortun also anderweitig suchen. Sein Name erscheint erstmalig am 21. Dezember 1722 unter den Mitbewerbern um das Leipziger Thomaskantorat. Nachdem er am 7. Februar 1723 in der Thomaskirche die Kantoratsprobe abgelegt hatte, wurde er am 9. April vom Leipziger Rat in die engere Wahl gezogen. Zuvor hatten drei Wunschkandidaten des Leipziger Rates, Georg Philipp Telemann, Johann Friedrich Fasch und zuletzt auch noch Christoph Graupner, aus verschiedenen Gründen abgesagt. Am 19. April 1723 unterzeichnete Bach in Leipzig eine Vereinbarung, die ihn verpflichtete, er habe sich zu lösen,
in binnen dato und 3 oder höchstens 4 Wochen von der bei dem hochfürstlich anhaltkötischen Hofe habenden Bestallung.
Am 13. April 1723 trennten sich Bach und Fürst Leopold offiziell und in beiderseitigem Einvernehmen. Mit Bachs Übernahme des Thomaskantorats begann eine neue Ära in der Leipziger Musikgeschichte. Wir verdanken sie, streng genommen, den zahllosen Fehlschlägen, welche die Stadtväter bei der Wiederbesetzung des vakanten Thomaskantorats hinnehmen mussten. Mehrere Male kehrte Bach in die anhaltische Residenz zurück. Letztmalig im März 1729 zur Aufführung einer doppelchörigen Trauermusik für den jung verstorbenen Fürsten Leopold. Seinen Titel als Köthener Hofkapellmeister behielt Bach jedoch zeitlebens bei.
Sie hörten eine Sendung von Andreas Glöckner. Es sprachen Marina Behnke und Markus Hoffnung. Die Redaktion hatte Bettina Schmidt.